Also ein unfertiges Bild bei mir war meistens kein schöner Anblick, weil ich mir selber eine große Hürde dahingestellt habe. Also ich wollte eine schwierige Aufgabe. Und in der Art, wie ich gemalt habe, war das immer eine Verwandlung von Dreck in etwas, was ich dann sehr schön finde. Und das war das, was ich immer wieder erleben wollte und immer wieder erzeugen wollte.
Sagt Albert Oehlen, den ich für eine neue Ausgabe des Weltkunst-Podcasts »Was macht die Kunst?« in Berlin getroffen habe. Wir sitzen hier zusammen an seinem Küchentisch. Albert Oehlen ist als Maler weltbekannt geworden, stellt ab September bei Max Hetzler in Berlin und in der Hamburger Kunsthalle aus, realisiert Filmprojekte und eröffnet im Herbst eine von ihm kuratierte Ausstellung im Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris über seinen Künstlerkollegen Hans Josefsson. Genügend Gründe also, um mit ihm über seine Kunst zu sprechen. Und wie immer an dieser Stelle starten wir mit der Frage, was macht die Kunst?
Ja, in diesem Herbst habe ich zwei große Ausstellungen. Einmal in der Hamburger Kunsthalle, wo ich eine Ausstellung zu meinen Computerbildern haben werde, jetzt Mitte September und mehr oder weniger gleichzeitig auch hier in der Galerie Hetzler eine Ausstellung mit neuen Gemälden von mir, die deshalb so groß ist, weil die Galerie so groß ist.
Die Computerbilder, die in Hamburg ausgestellt werden, die stammen ja aus den 90er Jahren, sind also historische Arbeiten, auch wenn man sie sieht und sie sehen nicht historisch aus, sondern immer noch sehr aktuell. Was sind das für Prozesse, die dazu geführt haben? Es sind schwarz-weiße, große Arbeiten, die eben teilweise mit dem Computer generiert wurden, aber dann doch gemalt. Wie sind die entstanden?
Nee, die Entstehungsgeschichte, das ist halt, dass ich den Wunsch hatte, Computerbilder zu machen, ohne eine visuelle Vorstellung zu haben, was das ist. Ich fand einfach das Wort schön und ich fand das eine ziemlich absurde Herausforderung für mich, da jetzt was draus zu machen aus diesem Wort. Und das ist also das Jahr 1990 und ich fand einfach die Vorstellung total lustig, dass ich dieses Wort benutze, was so in die Zukunft weist. Also gerade 1990 war das ja nicht allgegenwärtig, der Computer. Das war schon speziell und man begab sich damit in so eine ganz spezielle Aura auch von diesem Wort. Also was war Computerkunst? Das gab es ja gar nicht. Also woran ich denken musste, waren die Schallplattencovers von elektronischer Musik, die damals ja auch, also ich rede von der Vor-Techno-Musik aus dem ernsten Bereich, also Morton Subotnick oder vielleicht auch Stockhausen oder was es da gab. Und da gab es dann hin und wieder so Sachen, die man sich vorstellte als Computer generiert, was sie vielleicht gar nicht waren. Vielleicht waren das so Prismendinger oder durch der Glasscherbe fotografiert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fand ich die ganzen Assoziationen dazu, jetzt etwas zu machen, was in die Zukunft weist, fand ich lustig, mehr lustig als spannend, weil ich ja sowieso nicht wusste, was ich machen würde. Aber das entspricht meinem Wesen, meiner Vorgehensweise. Und ich saß eben zu dieser Zeit in L.A. in einem Wohnung und Studio, was ich mir mit dem Kippenberger geteilt hatte, aber zeitlich geteilt, also er ein halbes Jahr und ich ein halbes Jahr. Und ja, dort saß ich und wenn ich an den Zeitungskiosk ging, dann lagen da obskure Magazine rum, die das vorbereiteten, was heute passiert, eben Virtual Reality und Ähnliches wurde da von eigentlich, also das kennt man ja alles, also von Hippies mehr oder weniger vorausgedacht und war dann eben auch teilweise in billig gedruckten Magazinen, wurde das diskutiert und man konnte das kaufen. Und das war einfach so eine Atmosphäre, das hat mich irgendwie animiert, aber ich muss dazu sagen, das Ganze war vollkommen unseriös von meiner Seite. Also ich habe keine Anstrengungen unternommen, das jetzt genau zu verstehen. Und das war auch schwierig teilweise. Und jedenfalls war das so eine Atmosphäre, wo dann auch ein Freund von mir, ein Linguist, plötzlich mit einem Klapprechner ankam. Der war von Texas Instruments und der war der erste, der rausgebracht wurde, um den an, ja, so für den Privatgebrauch zu benutzen. Und ich dachte, ach, das ist ja fein, will ich auch. Und habe mir dieses Gerät gekauft, habe natürlich nichts verstanden. Und in solchen Situationen ist es günstig, wenn Dietrich Dietrichsen in der Nähe ist. Das war er zufällig und hat mir dann geholfen, das Ding aufzuklappen und diese Buchstaben-Zahlen-Codes einzugeben, um da irgendwelche Aktivitäten auszulösen. Also das war nicht wie heute. Das war sehr umständlich und wurde dann noch dadurch erschwert, dass die Speicherplatte mit so einem komischen Stecksystem da dran hing. Und das war sehr wackelig und unterbrach immer aus irgendwelchen Gründen. Also bewegen durfte man das Ganze sowieso nicht. Und dann musste man immer alles von vorne anfangen. Da habe ich dann eine Grafik erstellt. Und das war aber auch eigentlich eine reine Daddelzeichnung ohne Sinn und Verstand. Es war einfach, jetzt mal gucken, was passiert, nicht? Und dann haben wir da so ein bisschen rumgekritzelt und dann wusste ich halt, das ist jetzt die Ausgangsbasis, von der aus ich da experimentieren muss oder rausfinden, was ich vorhabe oder was ich machen will. Und ab dann ging es eigentlich in geordneten Bahnen. Ich habe mir dieses Resultat angeschaut und das war halt, wenn man es über Briefmarkengröße hinaus vergrößert, sehr pixelig, also extrem pixelig. Und dann wusste ich halt, das ist die Situation. Das ist das, was ich jetzt kriege mit den Voraussetzungen. Jetzt muss ich dazu Stellung beziehen und da gibt es zwei Möglichkeiten, zu sagen, oh geil, habe ich schöne Pixel, sieht modern nach Computer aus oder was anderes. Und mir war halt klar, dass jetzt diese Ästhetik jetzt als Trumpfkarte zu betrachten, dass das ein schwerer Fehler wäre und habe mich halt dann entschieden, dass meine Position die sein muss, das jetzt nicht zu mögen. Und dann habe ich diese Zeichnungen ausdrucken lassen, also erst auf DIN A4 zum Angucken und dann auf ein Format, was eben einem Gemälde entspricht. Das war dann 1,90 Meter oder 2 Meter groß. Und da waren die Pixel dann so einen halben Zentimeter groß. Und dann habe ich mir das angeschaut und gesagt, ja gut, das ist das, was ich jetzt habe. Das ist nicht das, was ich will, weil wenn ich das wollen würde, könnte ich ja jetzt da 100 Bilder rausschleudern und hätte einfach diese Ästhetik. Und dann habe ich halt gefolgert, das sind diese Pixeltreppchen, die will ich jetzt nicht. Und dann gesagt, ja gut, dann muss der Maler hin oder heran und mit dem feinen Pinsel aus diesen Treppchen Kurven machen. Und wo man schon dabei ist, kann man ja dann noch zusätzliche Linien und Kurven ziehen und verdicken, verdünnen. Und wie das so ist, wenn man sich in so eine Problematik reinbegibt, kommen dann neue Ideen und Erkenntnisse. Da habe ich dann ziemlichen Spaß mitbekommen, ja.
Darf ich fragen, allein wenn ich mir den Prozess vorstelle, also hatten Sie auch einen Drucker an dem Klapprechner? Oder?
Nein, ich kann mich ehrlich gesagt auch gar nicht gut erinnern, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich da noch keinen Drucker hatte.
Das heißt, wie sind diese dann groß gepixelten Motive in Vergrößerung auf die Leinwand gekommen? Waren das Ausdrucke, die Sie übermalt haben? Oder
ja, man muss es halt
auf Papier oder
fotografieren und dann per Siebdruck auf Leinwand bringen.
Ah ja.
Ja, ersten zwei oder drei habe ich auf Papier gemacht und dann auf Leinwand.
Ah ja.
Ja.
Die Galerie Max Hetzler feiert ja dieses Jahr 50 Jahre und Sie feiern auch einen runden Geburtstag bald. Ihre allererste Ausstellung mit Max Hetzler liegt ja schon sehr lange zurück, als die Galerie noch in Stuttgart war. Wie war das? Was haben Sie da gezeigt?
Das war halt unmittelbar nach Abschluss des Studiums und da ging es halt darum, das schlechteste Bild der Welt zu malen.
Und ist es, hatten Sie das Gefühl, es ist Ihnen gelungen?
Naja, ja, ich kann mich schon selbst begeistern. Also ich war da recht zufrieden und hatte aber auch irgendwann das Erlebnis, dass ich so ein paar Bilder aufgehängt hatte im Studio vom Immendorf. Da hatten wir so eine Gruppenausstellung gemacht und dann hörte ich jemanden hinter mir sagen zu jemand anders, schau dir das an, schlechter kann man nicht malen, das musst du kaufen. Das war der Kippenberger. Da versuchte jemand zu überzeugen.
Wie war die Initialzündung für Sie überhaupt, Künstler zu werden? Oder gab es eine Initialzündung oder hat sich's ergeben?
Also ich habe immer Kunst gemacht. Ich habe aber mir nicht Gedanken über den Status gemacht, den ich damals hatte oder haben würde. Das war so eine, also da jetzt die Zeit, wo ich 20 war oder so, war eine sehr bewegte Zeit. Also ich war vorher durch den Immendorf, den ich schon eine Weile kannte. Also ich habe den sehr früh kennengelernt. Durch den war ich halt so politisiert und man war halt so in so einer Revolutionsstimmung, jetzt ist egal, wie ernst man das genommen hat, aber es war doch ein Spiel, was man da mitgespielt hat, was einen doch sehr vereinnahmt hat. Und da hatte ich tatsächlich keine Träume von einer Künstlerkarriere. Das habe ich dann eher verächtlich betrachtet. Also Kunst lernen und dann sich hochdienen und Erfolg haben und so. Darüber hätte man, glaube ich, eher Witze gemacht, weil man jetzt so, wie naiv auch immer, man hat sich halt als Revolutionär gesehen. Und insofern habe ich mir diese Frage nicht gestellt, bin ich jetzt Künstler oder später oder was bin ich überhaupt? Das habe ich mich nicht gefragt.
Ihre Arbeit war ja sehr politisch, also Arbeiten wie Die wilden Jahre sind vorbei, Mein Platz an der Theke ist jetzt frei, also auch immer klingt für mich der Humor damit. Führer Hauptquartier, war das eine Konfrontation mit der Generation der Väter?
Nein, das war eine Konfrontation mit der eigenen Generation. Das war eigentlich schon die Absetzbewegung von diesem Polit-Theater da oder Trauma eigentlich, was es war. Ich hatte das Glück, dass ich familiär bedingt nicht alles ernst genommen habe. Und ich war aber eben sehr jung. Also als ich mit dem Immendorf da zunächst zu tun hatte, am Anfang, da war ich 16. Und
Wo haben Sie den kennengelernt?
In Düsseldorf. Ich war ihm aber sehr nahe. Wir haben viele Nachmittage zusammen verbracht, sei es in so politischen Gruppen oder auch danach noch ein Bier getrunken. Und ich hatte auch da gespürt, dass das nicht alles wörtlich zu nehmen ist. Bei anderen Leuten ja, aber beim Jörg hatte ich so meine Zweifel. Das hätte er nicht ausgesprochen. Und bei mir war das klar, dass ich das nicht so ernst genommen habe. Es war aber das doch sehr prägend, diese Polit-Zeug. Und man hatte dann Mühe, davon loszukommen.
Also die Malerei ist schon das Medium, das man natürlich am meisten mit Ihnen assoziiert. Sie sind immer wieder zur Malerei zurückgekommen.
Das ist das Wesentliche, weil ich da das ist das Einzige, wo ich in gewissem Maße tief drin bin. Also wo ich durch diese Sachen, die ich gemacht habe, jetzt viel weiß. Und ja, also wenn ich andere Sachen gemacht habe, ist das nicht so wesentlich, sondern vielleicht eine Ergänzung oder hat halt einfach Spaß gemacht. Aber bei Malerei habe ich halt so viel Erfahrung und bin so tief eingedrungen, in einem bestimmten Bereich davon, dass das jetzt wesentlich ist für mich.
Wenn Sie malen, wie sieht jetzt der Schritt aus, den Sie gehen, um an der Leinwand zu stehen? Wo ist Ihr Atelier? Gibt es eine Routine? Früh morgens, spät abends?
Ach so, ja,
oder
ja,
wie,
doch,
wie,
nein.
So den ganzen Tag?
Ja, also das ist so phasenweise, aber wenn ich jetzt mich sehr nach Arbeit fühle, und was auch meistens der Fall ist, dann ist das tatsächlich von frühmorgens gehe ich ins Studio und komme dann nachmittags nach Hause. Also, und das ist auch empfehlenswert. Weil ich glaube, dass die Anwesenheit im Studio ein großer Teil der Arbeit ist, also dass man sich im Umfeld dieser Arbeiten bewegt, die vielleicht auch selber vorbereitet und die auch immer sieht und sich dem aussetzt. Und das ist ja nicht nur angenehm. Also ein unfertiges Bild bei mir war meistens kein schöner Anblick, weil ich mir selber eine große Hürde dahingestellt habe. Also ich wollte eine schwierige Aufgabe. Und in der Art, wie ich gemalt habe, war das immer eine Verwandlung von Dreck in etwas, was ich dann sehr schön finde. Und ich kann das ja nur subjektiv beurteilen, aber für mich war das immer so dann wie ein kleines Wunder, wenn das dann kippte in was Schönes. Und das war das, was ich immer wieder erleben wollte und immer wieder erzeugen wollte.
Wie arbeiten Sie, um zu einer Komposition zu gelangen? Mit kleinen Skizzen oder wird vorgezeichnet auf die Leinwand oder wie entsteht ein Bild?
Nein, das ist bei mir anders. Bei mir wird das alles auf dem Bild erarbeitet. Also das heißt, wenn ich jetzt Papierarbeiten mache, die damit zu tun haben, dann entstehen die hinterher wie so ein Resümee. Aber es wird immer komplett auf der Leinwand erarbeitet, weil nach meiner Erfahrung oder nach dem, was ich mache, eine Skizze würde immer zu einem banaleren Ergebnis führen, wenn ich die übertragen würde, als wenn ich das auf der Leinwand erarbeite. Das kann ich dann später in einer Papiersache zusammenfassen.
An wie vielen Werken arbeiten Sie gleichzeitig? Das sind doch sicher verschiedene Schritte. Teilweise muss etwas trocknen, kann
ja,
ich mir
genau
vorstellen.
Das ist das Schöne, wenn man ein größeres Atelier hat, wobei mein Atelier eher jetzt im Vergleich zu anderen Künstlern klein ist, aber es ist trotzdem ein großes Atelier. Und wenn ich dann vier Bilder da stehen habe, dann fühle ich mich sehr wohl, weil dann tatsächlich die Farbe trocknen kann, aber auch das Bild kann dann auch so in meinen Kopf einsickern. Und ich denke, dass der wesentliche Teil der Arbeit, so wie ich arbeite, ist der zu verstehen, was da ist, das richtig zu beurteilen und dann da Schlüsse daraus zu ziehen. Das nimmt mehr Platz und mehr Zeit in Anspruch als jetzt die reine Pinseltätigkeit. Also das kann mehr oder weniger sein, das kann ich gar nicht beurteilen, aber was da im Kopf gearbeitet werden muss, das ist 95% der Arbeit.
Ihre Arbeiten sind ja vielschichtig, also in jeder Hinsicht. Manchmal wirken sie wie DJ-Sets mit mehreren Ebenen. Welche Rolle spielen Musik und die Idee des Samplens in Ihrer Kunst?
In Bezug auf Musik kann man über bestimmte Aspekte nachdenken und versuchen, die in Malerei zu übersetzen. Also das ist auch tatsächlich interessant. Das mache ich auch die ganze Zeit. Und wenn man sich diese Übung macht, einfach aus Spaß, was wäre, wenn ich das und das übersetze, was käme dabei raus, dann wird man schon davon profitieren, weil es einfach Spaß macht und weil man was lernt und weil man etwas macht, was man sonst nicht machen würde.
Wie sieht's aus mit der Kunstgeschichte? Gehen Sie gerne in die Gemäldegalerie oder hier in Berlin zum Beispiel? Oder gibt es so Künstler oder Künstlerinnen, die Sie immer wieder aufsuchen aus vergangenen Epochen, die Sie besonders inspirieren?
Ja, ich gehe gerne in die Gemäldegalerie, aber ich stelle da keine Bezüge zu meiner Kunst, eher weil es die kaum gibt. Es ist eigentlich ein bisschen tricky, das Ganze, weil, wenn man jetzt darüber über Vorbilder reden würde, was ist dann eigentlich der Satz, der dahinter steht? Ich fühle mich verwandt oder ich möchte so werden wie oder ich habe von dem gelernt oder so. Das ist ja alles eigentlich unklar. Das kann ja ganz verschiedene Facetten haben. Oder man kann auch jemanden bewundern, mit dem man gar nichts zu tun hat oder sogar gerade deswegen. Oder ich kann ja jemanden bewundern, der komplett andere Kunst macht, auch mit einer fast gegenteiligen Vorgehensweise oder Anliegen sogar, mit einem gegenteiligen Anliegen. Ich kann einfach nur sagen, boah, das zieht mir die Schuhe aus, das verstehe ich gar nicht, das ist so beeindruckend. Den kann ich ja dann nicht Vorbild nennen.
Wenn jetzt kein einzelner Künstler oder keine einzelne Künstlerin für Sie so ausschlaggebend ist, aber gibt es eine Bewegung in der Kunstgeschichte, die Sie besonders beschäftigt?
Jawohl, das kann bei mir nur der Surrealismus sein, wo ich absolut kein Experte bin, aber sehr interessiert. Und das, was mich daran interessiert, sind nicht Fantasiewelten oder geträumte Szenen, die gemalt werden, sondern was mich interessiert ist, wenn Dalí eine Traumszene malt, ob er die sich nicht einfach ausgedacht hat, was mir naheliegender und sympathischer ist. Und ich denke, den Surrealismus von der Seite aus zu betrachten, also mehr mit Fokus auf die Diskussionen in der Gruppe um Breton und die Methoden, die sie angewendet haben, um Texte zu fabrizieren, die es vorher nicht gegeben hat, das ist wesentlich interessanter als irgendwelche Frottagen von Max Ernst.
Hans Josefsson begeistert Sie schon lange?
Ich habe über den nicht nachgedacht. Ich hatte aber immer eine Einladungskarte mit einer Skulptur von Josefsson auf meinem Schreibtisch stehen, weil ich die einfach komisch fand. Hat mich fasziniert, das Ding. Ich habe da aber auch nicht drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, vielleicht landet das mal in einer Collage oder als Lesezeichen in einem Buch oder es bleibt da stehen. Dann änderte sich das aber schlagartig, als ich in St. Gallen seine, ich glaube, das ist eine Stiftung, nicht? Es ist, ja, also den Nachlass, mir angeschaut habe im Sitterwerk, im Kesselhaus. Da änderte sich das, weil dann war ich baff. Das heißt ja nicht viel, aber dann ist es halt geschehen, dass man mich fragte, ob ich da diese Ausstellung kuratieren würde.
Das heißt, Sie dürfen auswählen, was aus der Schweiz nach Paris geschickt wird. Und beim Kuratieren, haben Sie Sachen aus dem Depot geholt oder hatten Sie eine bestimmte Vorstellung, vor allem Köpfe oder
also Sie, wie sind Sie rangegangen? Ich wollte möglichst frei daran gehen und hatte natürlich keinen Plan, bevor ich die Sachen gesichtet hatte, nicht? Also jetzt in echt. Aber was sich dann rauskristallisiert hat, war, dass tatsächlich ein chronologisches Vorgehen sich anbietet. Man kann es dann einteilen in so vier größere Abschnitte.
Darf ich fragen, diese vier Gruppen, also wenn man sich nicht so gut auskennt mit dem Werk von Hans Josefsson, wie würden Sie die Gruppen beschreiben?
Das Frühwerk war an einer mehr realistischen Darstellung des Körpers orientiert, gleichzeitig aber auch experimenteller. Dann kam die Phase mit den Halbfiguren, mittelgroße Frauenporträts, die noch ein bisschen näher an der Wiedererkennbarkeit sind und intern auch präzise zu beschreiben, wenn man die großen Brüste benennt. Und dann kam die größere Halbfiguren, wurde es abstrakter, größere Halbfiguren und am Ende diese großen kartoffelartigen Büsten.
Bei Josefsson ist der Prozess des Entstehens, also die Kunst im Entstehen, es wirkt sehr deutlich. Also man denkt nicht, dass man eine fertige Figur vor sich hat, sondern man denkt, man sieht ein Stadium oder ein Ding im Prozess. Ist das etwas, was Sie in Ihrer Kunst vielleicht verwandt sehen, oder haben Sie das auch so empfunden bei Josephson?
Das habe ich nicht so empfunden, weil ich da nicht drauf gekommen bin und gedacht habe und eigentlich auch immer noch denke, dass der das so gewollt hat und ich das ja sehr schön finde, was er da macht. Und was davor war, weiß ich ja nicht, nicht? Also das ist ja auch, das Technische nimmt ja einen viel größeren Raum ein, weil ja aufgebaut wird und die Form praktisch jetzt positiv oder negativ da rausgearbeitet wird. Das ist, glaube ich, anders bei mir, weil das ein Kippen ist und weil ich die Hässlichkeit, die vorher da ist, weil das eine selbst aufgebaute Hürde ist. Und ich also ganz entschieden nicht in der Lage bin, ein Bild konstruktiv aufzubauen, dass das halt in bestimmten Prozentsätzen sich der Schönheit, die ich am Ende da sehe oder sehen will, nähert. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und bei Josephson könnte ich mir doch vorstellen, dass der mit jedem Arbeitsschritt sich dem gewünschten Bild nähert. Und dass er eine Vorstellung davon hat, wie es aussehen soll. Auch wenn da Sachen offen sind. Aber das ist bei mir dann doch anders, weil es dieses Kippen gibt.
Sie haben in jüngerer Zeit auch angefangen, Filme zu drehen. Filme, die sich ihrerseits wiederum mit der Malerei beschäftigen. Zwei Filme über Maler, die Albert Oehlen heißen. Einmal gespielt von Ben Becker und einmal gespielt von Udo Kier. Was haben Sie über diese Albert Oehlen heißenden Figuren über Albert Oehlen herausgefunden?
Ich glaube schon, dass ich da irgendwas bei rausfinde. Es ist eine Art, sich von außen zu sehen, weil auch wenn es ein ziemlicher Quatsch ist, was ich die Leute da machen lasse, ist da doch ein wahrer Kern dran, weil ich auch ziemlichen Quatsch mache im Studio. Eigentlich hat es sogar mit dem eben beschriebenen Malprozess zu tun, weil es das eigentlich darstellt. Und ich habe mir da auch Aufgaben gestellt. Also zum Beispiel sieht man das, was ich eben beschrieben habe, sieht man tatsächlich in dem Film mit Ben Becker. Also der Film ist praktisch dokumentarisch. Man sieht tatsächlich Schritt für Schritt dieses Entstehen dieses Bildes. Man sieht Ben Becker diese Handlungen vollführen. Also man sieht tatsächlich seine Hand, die den Pinsel hält und die Farbe da aufträgt. Und man sieht, dass das ein ziemlicher Unfug ist, den er da die ganze Zeit auf meine Anweisungen hin macht. Und ich stehe ja daneben, man sieht mich nicht, aber ich stehe daneben und gebe diese Anweisungen. Und es ist eigentlich tatsächlich wie wenn ich alleine male, dass ich ja immer sehe, was da passiert und darauf reagiere. Das heißt, wenn der Ben einen Strich anders macht, als ich es ihm gesagt habe, ist das nicht so gravierend, weil dann reagiere ich ja darauf wieder. Auch mir selber könnte ein Strich oder eine Pinselbewegung anders rauskommen, als ich sie geplant habe. Das tut sie sogar. Und es ist ja auch das Problem, dass man bei einem 2 Meter großen Bild so nah an der Leinwand steht, dass man gar nicht wirklich sieht, was die aktuelle Aktion mit dem Bild macht. Dafür muss man zurücktreten und sich das angucken. Aber während man das macht, ist das eigentlich so ein Blindflug. Und ich habe halt den Ben dirigiert, diese Aktionen zu machen und habe das dann gegen das Ende des Bildes zugespitzt zu Handlungen. Also ich wusste dann, jetzt fehlt nur noch das Detail und wenn ich jetzt hier dieses Element hinbringen lasse, dann habe ich es unter Kontrolle. Und mit zugespitzt meine ich, dass ich am Ende ihm dann die letzten 2 Befehle waren so einfach, dass er die so ausführen würde, wie ich sie auch wollte. Da konnte dann nichts mehr schiefgehen. Man hat ja auch die Kamera gestoppt und ich bin dann hingegangen und habe ihm das genau gezeigt. Du musst jetzt genau das machen. Also das heißt, dass ich die volle Kontrolle hatte über das Gemälde und aus meiner Perspektive sagen kann, ich habe das Bild gemalt und nur ich, weil ich die Kontrolle hatte, weil ich bis zur letzten Handlung bestimmt habe, was gemacht wird. Und das kann ja kein anderer. Und das ist interessant für mich, weil ich eben auf diese Weise mich selbst von außen sehen konnte.
Ja. Und Udo Kier wurde auch so angewiesen?
Bei Udo war es etwas anders, da wollte ich das machen. Es ergab sich aber, dass der Udo, der jetzt viel näher an der Kunst ist als andere Schauspieler, der also wirklich was weiß und auch mit großen Leuten gut befreundet ist und war, also von Warhol bis Hockney, Polke, das sind Freunde von ihm, also Warhol weiß ich nicht, aber guter Bekannter, aber die anderen sind Freunde von ihm gewesen. Bote war ein enger Freund, der ist ganz nah dran. Und genau Udo hat aus irgendeinem Grund nicht malen wollen. Das war eine völlige Überraschung für mich, weil ich davon ausgegangen bin, dass jeder Schauspieler malen möchte, jeder Mensch eigentlich. Und Udo wollte ungern malen, vielleicht aus Respekt, ich weiß es nicht. Da mussten wir etwas anders arbeiten. Dann hat er ein bisschen gemalt und dann bin ich da mit der Hand rein. Und das Bild spielt auch eine andere Rolle in dem Film als jetzt in dem ersten mit Ben, wo es praktisch tatsächlich ein Dokumentarfilm ist.
Sie haben auch einen Film über Van Gogh gemacht, in dem auch Ben Becker die Hauptrolle spielt. Warum Van Gogh?
War so ein bisschen spinnert. Also jetzt, Schnabel hat ja diesen Van Gogh-Film gemacht und ich mag den Schnabel sehr, ich mag seine Filme sehr und irgendwie habe ich gedacht, will ich auch machen. Wenn der einen macht, mache ich auch einen. Und das fand ich eigentlich immer schön, da wo es schon was gibt, noch reinzuspringen. Das war so der erste impulsive Gedanke. Und dann musste ich schon sagen, der Van Gogh hat mir ja immer was bedeutet. Also einmal, weil ich ihn seit Kindheit kenne. Also das ist der einzige Maler, der immer da war, oder Picasso noch, aber immer präsent war, seit ich 5 Jahre alt bin. Immer bewundert, immer noch schön anzuschauen. Gleichzeitig die super Kulmination von Klischees und Missverständnissen und alles zusammen. Einfach ein hochinteressanter Komplex. Dieser Name, der zündet ja sofort was bei allen Leuten. Und dann dachte ich, das ist doch schön, damit jetzt zu spielen.
Wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, wohin und zu welcher Zeit würden Sie reisen?
Ich bin tatsächlich jetzt überrascht. Es gibt zeitliche Epochen, die mich brennend interessieren, wo man vielleicht gar nicht zurück möchte. In die mich am meisten beschäftigt hat, möchte ich sicher nicht zurück. Im letzten Jahrhundert, insofern ist das eine schwierige Frage.
Was ist Ihr wichtigstes Werkzeug?
Ja, das ist der Pinsel, ja.
Wenn Sie ein Tier wären, welches Tier wäre das?
Keine Katze.
Hören Sie Musik beim Arbeiten?
Ich höre gerne Musik. Wenn ich intensiv arbeite, muss es ein bisschen teppichartiger sein. Dann kann das eine Wagner-Oper oder eine Miles Davis elektrische Band CD sein. Das ist ganz günstig, 70 Minuten ein Stück. Durchgespielt, sehr gut. Manchmal stimmungsmäßig geht auch eine Minimal-Techno-Platte, dann klappert es und rappelt es ein bisschen. Kann man sehr gut bearbeiten.
Zu welchem Thema würden Sie sich einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
Den Surrealismus nochmal neu betrachten, das wäre hochinteressant.
Der Weltkunst-Podcast Was macht die Kunst wird unterstützt von Volkswagen Group Culture. Die Volkswagen Group unterstützt auch das Familienformat Volkswagen Group Art for All Family Sunday, das jeden Sonntag ein reichhaltiges Programm an Führungen und Workshops für Familien in der Berliner Nationalgalerie der Gegenwart, dem Hamburger Bahnhof, anbietet, und die Veranstaltungsreihe Sound in the Garden an der neuen Nationalgalerie. Neue Termine finden Sie unter smb.museum. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihre Lisa Zeitz.